es den Grundprinzipien eines jeden Regimes ist es, alles und jeden zu kontrollieren. In der jüngeren Vergangenheit gab es in Europa in den meisten Ländern des sogenannten Ostblocks oder in den Ländern der Volksdemokratie sogenannte Checkpoints, die sich am Eingang und am Ausgang jeder Stadt befanden. Man brauchte eine schriftliche Sondergenehmigung, um eine Stadt zu verlassen oder zu betreten. Wenn ein Land eine schwierige geografische Lage hatte, wie zum Beispiel Bulgarien, wo der Balkan das Land in Nord und Süd teilte, wurden keine Straßen gebaut, um den Süden mit dem Norden zu verbinden, sodass es einfacher war, das Land zu kontrollieren. In den großen Städten wurden Kopfsteinpflaster statt Asphalt verlegt, damit sich die Panzer im Erstfall leichter durch die Straßen bewegen konnten. Die Straßen, die die Städte versorgen, wurden nur repariert, wenn Vertreter der regierenden Volkspartei darüber fahren mussten. Zu anderen Zeit glichen diese Straßen einem Schweizer Käse voller Schlaglöcher, bei denen es leichter war, die Federung eines Fahrzeugs zu verlieren, als darüber zu fahren. Und das alles nur, um die Bürger zu kontrollieren. Im heutigen Podcast geht es um Straßen, Verkehrsmittel, die Organisation MIFA und das Reisen. Und das alles anlässlich des Christophorus-Sonntag. Ich lade Sie zum Podcast Zwei Missionen ein. Ich bin Bruder Christoph, ich bin ein Kapuziner und ich lebe in Innsbruck. In meinem Podcast erzähle ich von den Missionen in Indonesien und Madagaskar, aber ich kommentiere auch die Sonntaglesungen. Meinen Podcast in polnischer und bulgarischer Sprache finden Sie unter Namen Ja, auf Server podbean.com oder anderen Streaming-Servern. Auf Deutsch finden Sie den gleichen Podcast unter dem Namen Zwei Mission ebenfalls auf dem Server podbean.com. Jeden Samstag ab 12 Uhr veröffentliche ich einen neuen Podcast. Sie sind herzlich eingeladen. Normalerweise ist der dritte oder vierte Sonntag im Juli dem heiligen Christophorus gewidmet, dem Schutzpatron der Autofahrer, Seeleute und Wanderer. In vielen Ländern mit katholischer Tradition werden an diesen Sonntagen die Verkehrsmittel gesegnet und der heilige Christophorus um besonderen Schutz für die Reisenden gebeten. Aus diesem Anlass wurde im 20. Jahrhundert in Niederösterreich die Organisation MIFA gegründet, um Missionare auf allen Kontinenten zu unterstützen. Diese Organisation hat sich darauf spezialisiert, Geld für den Kauf von Autos, Motorrädern, Motorbootmotoren, Fahrrädern oder ganz Booten für Missionare zu sammeln, die in fernen Missionen arbeiten. Im Zeitalter der Globalisierung ist es kaum vorstellbar, aber es gibt immer noch Gegenden, die von Radio und Fernsehen nicht erreicht werden und in denen die einzige Form der Verkündigung des Evangeliums die physische Präsenz von Missionaren ist. Hinzu komme ich noch die Seelsorge, die Spendung des Sakramenten und so weiter. Für viele Europäer ist ein anderes neues Auto, Motorrad oder Fahrradmodell nur ein weiteres Spielzeug, während es ist in afrikanische, asiatische oder amerikanische Ländern das einzige Verkehrsmittel, das nicht nur geistliche Betreuung, sondern auch Bildung bietet oder Leben rettet. Nicht umsonst habe ich meine Geschichte über Bulgarien begonnen, denn es ist einer der Länder der Volksdemokratie, in denen die Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung mehr als 50 Jahre lang Tag und Nacht andauerte. Deshalb wurden die bestehenden Straßen nicht gebaut oder repariert um die Menschen unter Kontrolle zu halten. Deshalb konnten wir vor 30 Jahren, als wir nach Bulgarien kamen, keinen Trabant, Wartburg oder Moskwitsch kaufen, um die vielen Kirchengemeinden und die dort lebenden Gläubigen zu versorgen. Diese Autos wurden nach ein paar Fahrten auseinanderfallen. Wir mussten uns wie in Afrika und Asien mit Toyotas und Ford eindecken, um die Kraft zu haben, auf etwas zu fahren, das nicht das Recht hat, sich Straßen zu nennen. Viele Touristen aus Europa, die nach Indonesien oder Madagaskar kommen, sind schockiert vor der Anzahl der Geländewagen. Aber es ist schwer vorstellbar, dass man in diesen Ländern auf schwer zugänglichen Straßen oder auf etwas, was eine Straße enthält, fährt. Deshalb erzähle ich Ihnen jetzt schon, warum wir einen weiteren Bus oder ein Motor mit mehr als 100 PS für ein Motorboot kaufen wollen oder warum werden wir suchen, ein Toyota Land Cruiser oder Mitsubishi für Länder kaufen wollen, die in unserer Mentalität, diese Länder, arm sind. Lassen Sie mich in Madagaskar beginnen. Ich habe bereits die Geschichte der Mission in der unzugänglichen Gebiet von Madagaskar im Norden der größten Inseln Afrikas erzählt. Und dorthin zu gelangen und den mehr als 3000 Gläubigen die Sakramente zu spenden, ist es eine gefährliche Reise über den Ozean und dann ein zweiwöchiger Fußmarsch zwischen den Dörfern. Die Brüder müssen zunächst mit einer Fähre oder einem Schnellboot von Madagaskar auf die Insel Nusi Be, die größte Insel Madagaskar im Norden, übersetzen. Von dort aus mieten Sie ein Motorboot mit mindestens 100 PS und kaufen 110 Liter Benzin, um entlang der Küste von Madagaskar auf den Mosambikkanal nach Süden zu fahren. Ich weiß, es macht Spaß, einen Schnellboot zu sehen, das über die Wellen des Ozeans springt. Aber nur, wenn in Film sieht, es cool aus. Schlimmer ist es, wenn man drinnen ist und die Wellen nicht gleichmäßig sind, das heißt, man fällt immer wieder in das Wasserloch und wenn man seine Zunge zwischen der Zähne hält, hat man sie schon abgebissen. Die Wucht des Wellenschlags ist enorm. Außerdem hat der Mosambikkanal warme Gewässer, in denen die gerne auf Wale mit ihren Kleinen losgehen. Wenn ein Motorboot auf den Rücken eines Wals landet, ist das nicht angenehm und die Wut einer Mutter, die ihren Nachwuchs verteidigen will, ist ein zusätzliches Risiko, ihr Leben zu verlieren. Nach 2 Stunden rasanten Fahrt erreichen wir die Küste von Antanibe Andrefa, dem Dorf, in dem wir in Gläubigen verziehen, tagelang zu Fuß besuchen. Bevor wir das Dorf erreichen, müssen wir jedoch eine gewaltige Flut überstehen, die uns zwingt, mehr als 2 Kilometer über den Meeresboden zum Dorf zu marschieren. Zum Glück warten die Gläubigen schon und die Frauen tragen unser Gepäck auf den Kopf zu dem Ort, an dem wir die Sakramente feiern werden. Ein anderes Mal fahren wir in die Berge, in das Dorf Ansakabari, das am Ufer der Sofia-Flusses und die Granitbergen im Norden Madagaskar liegt. Hier beginnt die Straße von Dorf Befandriana aus, dem letzten Ort, an dem es eine zivilisierte Straße gibt, die nur in Teilen so ist. Wir können versuchen, mit den Geländewagen zu fahren. Es sind nur 120 Kilometer, aber wir haben eine 8-stündige Fahrt vor uns. Die Straße ist nur in der Trockenzeit befahrbar. Im Winter der Regenzeit gibt es keinen Zugang zu Ansakabari, selbst wenn es nicht regnet. Nachdem wir Befandriana verlassen haben, werden wir von riesigen LKW-Spuren geleitet, die nicht befahrbar sind, weil sie zu tief sind. Der Fahrer muss also eine Art Zirkusartist sein und die äußeren Räder an den Fahrbahnrand und die inneren Ränder auf den durch die Spuren Spurlinen gebildeten Grat stellen. Dann endet die Spurlinen und es kommen Felsen zum Vorschein, zwischen denen man einen Durchgang suchen muss, weil sie Straßenmarkierung schwer zu finden sind. Also geht einen von uns voraus und zeigt den Weg, während der Fahrer versucht, zwischen den Felsen durchzukommen. Natürlich benutzt hier niemand seine Klimaanlage und so sind wir nach 2 Stunden Fahrt mit madagassischer Staub bedeckt. Und es gibt nur 2 Farben, gelb die Sonne und rot die Erde. Und so kommen wir nach 8 Stunden Fahrt und Fußmarsch in Ansakabari an, wo von uns wir einen Monat lang die umliegenden Dörfer besuchen werden, natürlich zu Fuß. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber lassen Sie uns nun nach Indonesien gehen. Indonesien ist eines der Entwicklungsländer. Noch das Leben zwischen Tsunamis, Dschungel und Erdbeben ist nicht gerade förderlich für die Instandhaltung von Asphalt. Daher bleibt der Asphalt meist in der Mitte der Straße erhalten und markiert die Mittelachse. Der Rest ist das, was sich unter dem Asphalt befinden soll, entweder verdichtete Steine oder Schlaglöcher. Normalerweise lande ich in der Hauptstadt von Nordsumatra in Medan an der Ostküste der Insel. Eine schöne Stadt mit schönen Straßen, aber nur im Umkreis von etwa 1 Dutzend Kilometern. Leider müssen wir, wenn wir aus dem Dschungel kommen, die Berge überqueren, um an die Westküste Sumatras zu gelangen. Die letzten guten Straßenabschnitte sind die asphaltierten Abschnitte auf den Asche der Straßen am Vulkan Toba. Dann beginnen die Berge, die uns durch den Dschungel von Sumatra führen. Die Straße ist 1,5 Mal so breit wie ein Auto. Das heißt, bei jeder Begegnung mit einem Auto aus der Gegenrichtung muss man auf den Rand der Straße balancieren, um vorbeizukommen. Das muss man tun, um nicht herunterzufallen. Dann gibt es mehrere in der Fels gehauene Tunnel, in denen immer noch stechende Wasser ist. Es überflutet die Löcher, die unterschiedlich tief sein können, meist größere als unsere Federung. Außerdem muss man in einen unbeleuchteten Tunnel einfahren, um einen eventuellen aus der Gegenrichtung kommenden Lastwagen aufzuhalten, sonst muss man den Rückweg ins Ungewisse antreten. Die Berge reichen im Westen der Inseln fast bis an die Küste des Indischen Ozeans, was bedeutet, dass es keinen Spaß macht, aus fast 1400 Meter Höhe bergab zu fahren, vor allem wenn man nicht weiß, wie man den Motor zu Bremsunterstützung einsetzen soll und die Straße so maulwurfsartig ist wie der Körper einer ruhenden Python. Der Flug von München nach Medan dauert nur 17 Stunden. Die Fahrt von Medan nach Sibolga, das sind über 300 Kilometer, dauert einen ganzen Tag und erst in der Abenddämmerung, da wir unterwegs nicht gestört sind, erreichen wir unser Ziel. Wenn man in einer Stadt wohnt, ist es möglich, mit einem normalen geteerten Auto durch Indonesien zu fahren. Vor kurzem bin ich nur 40 Kilometer durch den Dschungel der Insel Nias im Nordwesten Sumatras gefahren, die 750.000 Einwohner hat. Wir fuhren mit etwa 2 Jeep und 2 Stadt-Toyotas zu der Prima-Messe. Leider gerieten wir in einen tropischen Regensturm, als wir gerade den nächsten Hügel der Insel erklommen. Der Asphalt war nur noch rudimentär vorhanden und der Regen wurde immer heftiger. Dort, wo das Tal gibt, die Unterbrechung zwischen einem Hügel und dem nächsten, füllt sich das Wasser immer schneller. Die Stadt Autos dimpelten auf den Schotter und hielten sich am Rest der Asphalt fest. Hier habe ich zum ersten Mal erlebt, dass mit der Natur nicht zu spaßen ist, wenn man keinen Respekt vor ihr hat. Ein Zeichen von Respekt ist eine Dschungelfahrt in einem richtigen Auto. Wir haben die Gelegenwagen an einen sicheren Ort geparkt und gemeinsam mit unseren Mitbrüdern in strömenden Regen die Autos buchstäblich auf die Straße gezogen und geschoben, damit sie gegen die immer stärker werdende Strömung des Regenwassers anfahren konnten. Wir wären wahrscheinlich nicht ertrunken, weil der Regen nach einer halben Stunde aufhörte, aber wir hätten es nicht mehr rechtzeitig zum Primizmesse geschafft. Ist Ihnen jetzt klar, warum wir heute für Geländewagen und Busse sammeln, um Kinder und Schüler zur Schule zu bringen? Weil die Natur es von uns verlangt. Autos in Indonesien und Madagaskar, wenn sie für diese Länder hergestellt werden, haben ein Minimum an Elektronik und sind so unkompliziert wie möglich, damit sie leicht zu bedienen sind. Deshalb kosten sie 30.000 Euro, nicht 60 oder 80 wie bei uns. Aber selbst eine solche Summe lässt viele Indonesier und Malgasch schwindelig werden. Die Transportmittel in den Missionsländern sind nicht nur zum Spaß da, sie sind ein erst nutzendes Arbeitsmittel im Alltag und retten mehr als ein Menschenleben. Sehen Sie deshalb heute großzügig. Möge der heilige Christophorus Sie leiten und beschützen. Amen.